Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Und jetzt Weltraumfreunde, aufgepasst, Cape Canaveral, Baikonur, das war gestern, morgen ist Nordsee. Und nein, die Frau redet keinen Unsinn, das Konzept für einen Weltraumbahnhof in der Nordsee, das gibt es schon längst. Der Bundesverband der deutschen Industrie hat das ausgearbeitet und das Wirtschaftsministerium will es nun prüfen. Der Plan von einer Plattform in der Nordsee sollen einmal Mini-Raketen mit Satelliten starten. Ein Thema für den Wissenschaftsjournalisten Dirk Lorenzen. Ja, wann trägt die erste Rakete einen Satelliten von der Nordsee aus ins All?
Ja, muss da leider dann vielleicht doch etwas Wasser hineingießen in den Wein. Vermutlich nie, würde ich mal sagen. Deutschland ist eine Raumfahrtnation mit wirklich großer Geschichte. Man macht hier viel in Weltraumforschung. Man baut Teile von Raketen und baut wunderbare Satelliten. Aber als Startplatz taugt einfach Deutschland nicht viel. Es ist ja kein Zufall, dass es in ganz Europa keinen Weltraumbahnhof gibt, von dem aus Raketen in die Erdumlaufbahn starten. Und auch die Nordsee ist eben als Startgelände denkbar ungeeignet.
Welche Eigenschaften braucht denn ein Weltraumbahnhof?
Also ein Weltraumbahnhof muss eben so liegen, dass die Rakete während der ersten, sagen wir, 3 bis 5 Minuten möglichst dünn besiedeltes Gebiet überfliegt. Ja, im Idealfall eben Meer oder Wüstenregion. Und der BDI hatte ja im vergangenen Jahr dann die Flughäfen Rostock-Lage und Nordholz bei Cuxhaven vorgeschlagen. Die sind beide nah an der Küste, aber eben nicht genau an der Küste. Und wenn man von dort gestartet wäre, dann wäre die Rakete über bewohnte Städte geflogen. Man hätte also Tausende von Menschen evakuieren müssen. Nun hat man wohl eingesehen, dass man das falsch eingeschätzt hat und kommt jetzt mit dieser Plattform in der Nordsee.
Ist es denn technisch, rein theoretisch möglich?
Das geht im Grunde, das hat es auch schon mal gegeben. Bis zum Jahr 2014 gab es Sea Launch. Das war eine Startplattform, die im Pazifischen Ozean an verschiedenen Stellen zum Einsatz gekommen ist. Da hat man auch ein paar Dutzend Raketen mitgestartet, so über 15 Jahre. In den Weiten des Pazifischen Ozeans ist das auch kein ganz großes Problem. In der Nordsee aber, in einem sehr dicht befahrenen Seegebiet, ist das deutlich schwieriger. Dann gibt es da die Ölplattform, wo man natürlich auch möglichst nicht irgendwie draufstürzen will, rüberfliegen will. Man müsste also bei jedem Start große Bereiche irgendwie der Nordsee für den Schiffs- und Flugverkehr sperren. Das klingt jetzt vielleicht ganz charmant für den BDI, aber ich nehme an, bei vielen Anrainern wird das nicht gerade für Freude sorgen.
Diese großen Vorsichtsmaßnahmen bei Raketenstarts, warum sind die notwendig?
Das liegt einfach daran, wenn eine Rakete startet, ist es eigentlich ein riesiger Tank mit einem ganz bisschen nur obendrauf. Eine Rakete besteht zu über 90% aus Treibstoff und das gilt eben auch für diese neuen kommerziell entwickelten Raketen, dieses New Space, dieser neuen Start-up-Firmen oder privaten Firmen, die da kommerziell Raketen entwickeln, wie die Falcon-Rakete von SpaceX. Auch so kleine Raketen, von denen jetzt gesprochen wird, die enthalten über 10 Tonnen Treibstoff. Das sind eigentlich fliegende Bomben und wenn so etwas eben kurz nach dem Start dann explodiert und zurück auf die Erde stürzt, dann gäbe das sehr viele Opfer. Deswegen muss man eben in möglichst unbewohntes Gebiet. Und ein anderes Problem, der erste Teil der Rakete, die erste Stufe, die stürzt relativ schnell zurück zu Boden. Die soll natürlich auch nicht irgendwo hinfallen. In der Nordsee ist das dann sicherlich auch nochmal ein Problem.
Auch wenn Sie jetzt schon Wasser in den Wein geschüttet haben, trotzdem stellen wir es uns nochmal vor, es käme vielleicht doch. Was für Raketen sollen denn da überhaupt starten?
Ja, wir reden da nicht von den großen Raketen wie einer Ariane-Rakete oder ähnlichem. Man ist im Bundeswirtschaftsministerium seit einigen Monaten besonders fasziniert von den Micro-Launchern. Das sind Mini-Raketen, die sollen eben sehr kleine Satelliten ins All tragen, die nur so einige 100 Kilogramm vielleicht wiegen, nicht viele Tonnen wie sonst so große Satelliten, die Ariane nach oben bringt. Und man hat da sogar einen Wettbewerb ausgerufen innerhalb der deutschen Wirtschaft. 3 Firmen haben sich da beteiligt und es geht eben sehr darum, man möchte eben Start-up Firmen, also irgendwelche kleinen Neugründungen irgendwie in der Raumfahrt voranbringen. Es geht dabei aber eben offensichtlich etwas weniger um den Weltraum, sondern mehr um die Förderung dieser Unternehmen.
Und wäre sowas auch für eine militärische Nutzung interessant?
Das hört man immer wieder, dass man sagt, ja, das wäre auch für die Bundeswehr interessant, einfach mal ein bisschen auch vielleicht dieses Projekt so zu rechtfertigen. Man bräuchte da Raketen, mit denen man schnell kleine Satelliten ins All bringen kann. Rapid Response ist da dann der Fachbegriff, also eine schnelle Antwort auf eine irgendwie veränderte Lage in der Welt. Aber das klingt gut, in der Praxis wird das kaum eine Rolle spielen, denn der Bau von Satelliten dauert eben lange. Auch die Vorbereitung eines Starts in der Nordsee ist sicherlich nicht binnen Tagen zu haben. Das dauert dauert sehr lange, das alles zu planen. Und wenn das Militär dann Satelliten hat, die müssen in der Regel sehr schnell die gesamte Erde erfassen. Da interessiert man sich gar nicht für Einzelsatelliten, sondern dann für Gruppen von Satelliten. Die Bundeswehr hat sehr gute, sehr leistungsstarke Satelliten, etwa zur Aufklärung per Radar oder für die Telekommunikation. Ich hatte bisher nicht den Eindruck, dass man da wirklich sehnsüchtig auf Kleinstraketen wartet, die dann Mini-Satelliten nach oben bringen.
Jetzt bin ich wieder dran mit Aber. Deutschland braucht eine führende Rolle in der Satelliten- und Weltraumtechnik. Das meint zumindest der BDI. Daher sei ein Weltraumbahnhof notwendig. Und auch in Schottland und auf den Azoren sind doch schon Startplätze in Planung.
Das ist auch so und die sind auch deutlich besser geeignet. An der Nordküste Schottlands kann man wunderbar über sehr wenig befahrenes Seegebiet fliegen. Das gleiche gilt für die Azoren. Immer davon vorausgesetzt, dass diese Pläne in Schottland und auf den Azoren jemals irgendwie zur Wirklichkeit werden. Deutschland baut ja Satelliten und startet sie seit über 50 Jahren, aber eben mit anderen Raketen. Man hat mal angefangen mit einer US-Rakete. Jetzt hat man die Ariane-Rakete oder diese kleinere Vega-Rakete, die zur Ariane-Familie gehört. Deutschland ist eine führende Weltraumnation. Es spielt schlicht keine Rolle, wo diese Raketen starten. Raketenflüge sind Dienstleistungen, die kann man irgendwie auf dem Weltmarkt kaufen oder eben die Ariane nehmen. Das ist so ähnlich, einfach wie man eine Spedition beauftragt, auf der Erde irgendetwas von A nach B zu bringen.
Und warum streitet der BDI so vehement für einen Weltraumbahnhof?
Das fragen sich viele. Man hat irgendwie dieses Thema jetzt plötzlich entdeckt und ich habe mit vielen Experten gesprochen, die da auch ein bisschen den Kopf schütteln. Man muss einfach sagen, beim Thema Raumfahrt hat man aus meiner Sicht und glaube ich auch ebenso sehen es doch viele andere auch nicht keinen so ganz guten Lauf. Man hat eben diese untauglichen Orte erst an der Nord- und Ostseeküste vorgeschlagen. Dann kam man im letzten Jahr noch damit, dass man forderte, bis 2024 solle eine deutsche Astronautin auf den Mond fliegen. Es ist in der Tat noch nie eine deutsche Frau ins All geflogen, was bei angesichts von 11 Männern wirklich ein Armutszeugnis der deutschen Raumfahrt ist. Aber dem BDI war das offensichtlich jahrzehntelang egal und dann fordert man gleich eine Mondfahrerin. Also das ist dann doch etwas sehr skurril und absurd. Viele meinen, der BDI habe sicherlich gute Kompetenzen, aber die Raumfahrt ist offensichtlich nicht eine seiner Kernkompetenzen.
Der Wissenschaftsjournalist Dirk Lorenzen, danke.